Lieber Stefan, lieber Herr Hombach, und jetzt müsste ich, soweit ich das hier durch das Licht sehen kann, in den ersten Reihen eigentlich sehr viele auch persönliche Weggefährten, Menschen, denen ich einiges zu verdanken habe an Unterstützung, Wegbegleiter begrüßen, und ich will drei, die ich jetzt hier vorne gesehen habe, stellvertretend dafür begrüßen. Ich freue mich, dass Jochen Borchert heute hier ist, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister. Ich freue mich, dass du da bist, Jochen. Ich freue mich, dass der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU da ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und das gilt übrigens parteiübergreifend, das Amt des Generalsekretärs zeichnet sich dadurch aus, wenn die Partei, für die Sie das Amt ausüben, einen Erfolg hat, geht es immer auf das Konto des jeweiligen Parteivorsitzenden. Und wenn etwas schief geht, geht es immer auf das Konto des Generalsekretärs. Schön, dass du da bist, Oliver. Und ich freue mich, dass Ludwig Laczynski hier ist, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der RAG, mit dem mich langjährige Zusammenarbeit verbindet, der einen schwierigen Job ausübt, weil er das, was wir im Kohlekompromiss vereinbart haben, auch mit den Abbauzahlen bei den Mitarbeitern, vor seinen Kolleginnen und Kollegen vertreten muss. Herzlich willkommen, Ludwig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Vorbemerkung muss ich mir jetzt erlauben, weil Stefan darauf hingewiesen hat. Das Politische Forum hat ja im vergangenen Jahr ein Gründungsjubiläum gefeiert. Und ich hatte die Gelegenheit, damals im Roncalli-Zelt auf die Anfänge des Politischen Forums Ruhr hinzuweisen und die ein oder andere Anekdote zu erzählen, die erspare ich Ihnen heute. Aber wenn man mal die Geschichte und die Entwicklung des Politischen Forums Ruhr sich ansieht, dann hat es ja in Hinterzimmern hier im Ruhrgebiet angefangen, und zwischenzeitlich sind ja Zehntausende von Teilnehmern diesem Angebot auf politische Diskussionen gefolgt. Und nicht nur, weil wir beide befreundet sind, sondern weil ich es auch tatsächlich aus der Entwicklung so sehe, diese fantastische Entwicklung des Politischen Forums Ruhr ist Stefan Holter-Pförtner zuvörderst zu danken, und deshalb herzlichen Dank für deine Arbeit. Das Thema des heutigen Abends, unsere Zukunft im Blick, nachhaltige Entwicklungen in Deutschland, ist einerseits schwierig und komplex und auf der anderen Seite einfach. Einfach deshalb, weil es auch mir einfach viele politische Entscheidungen, Entscheidungen der Wirtschaft zu kritisieren, weil der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht hinreichend bei früheren Entscheidungen berücksichtigt worden ist. Es wird Sie nicht verwundern, dass ich diesen Einstieg nicht wähle, sondern ich den Versuch unternehmen will, anhand von drei ausgewählten Themen den Gedanken der Nachhaltigkeit Ihnen insofern näher zu bringen, als dass ich den Versuch unternehmen möchte, politische Entscheidungen in einen Gesamtzusammenhang darzustellen. Und wenn man an den Gedanken der Nachhaltigkeit denkt, dann bedeutet das, wir müssen schon heute die Weichen für unseren Wohlstand und für unsere Lebensqualität und für unser Zusammenleben in der Zukunft richtig stellen. Dabei ist ganz klar, wir können nicht an den Grenzen des Nationalstaates Halt machen. Und ich will das an einem Beispiel aus meiner Arbeit deutlich machen. Wenn früher Europapolitik dargestellt worden ist als Teil der Außenpolitik, dann hat sich dieses Verständnis komplett geändert. In meiner täglichen Arbeit habe ich mehr Kontakte mit anderen nationalstaatlichen Regierungen in Europa als häufig über Wochen zu Landesregierungen in Deutschland. Und mir zeigt natürlich insbesondere, ich werde darauf noch eingehen, vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise und der Krise des Euros, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass in diesen Monaten und in diesen Wochen die Kontakte zu befreundeten europäischen Regierungen selbstverständlich sind, dann will ich doch darauf hinweisen, dass wesentliche Teile der deutschen Innenpolitik heute Europapolitik ist. Und wenn ich vieles, was berichtet wird, häufig lese, dann gibt es leider sowohl in der politischen Darstellung wie in der politischen Berichterstattung immer noch ein Missverständnis. Europapolitik ist heute, ich würde sagen, fast zu 100% Innenpolitik. Und ich will das nur an einem einzigen Beispiel deutlich machen. Wenn Sie alle Gesetze nehmen, die Jahr für Jahr in Deutschland rechtskräftig werden, dann sind über 90% der nationalstaatlichen Regelungen, die wir treffen, auf europäische Initiativen, sei es Richtlinien oder sei es Verordnungen, zurückzuführen. Es gibt überhaupt nur noch eine ganz geringe Minderheit von Themen, wo tatsächlich nationalstaatliche Initiativen den Versuch unternehmen, nationalstaatliche rechtliche Regelungen zu treffen. Aktuell beherrscht natürlich die Staatsschuldenkrise die öffentliche Berichterstattung, und das wird in dieser Woche nicht anders sein. Ich will den Versuch unternehmen, Ihnen zu erklären, aus meiner Sicht, wie sich die Probleme darstellen. Wir stehen vor einem Schuldenberg, und jetzt rede ich von der Europäischen Union und von den 17 Mitgliedstaaten, die den Euro haben. Wir stehen vor einem Schuldenberg in Höhe von mehr als 10.500 Milliarden Euro. Eine Zahl mit 14 Stellen. Sie können sie auch anders ausdrücken. Die 17 Euro-Staaten sind mit 10,5 Billionen Euro verschuldet. Wir stehen vor der Frage, ob der Friedensprozess Europa, begonnen von de Gaulle und Adenauer, erfolgreich fortgesetzt werden kann. Wir müssen unseren Kontinent so ausrichten, dass er im 21. Jahrhundert Wohlstand und Zukunft für seine Bürger ermöglicht, trotz weltweit fundamental veränderter Machtverhältnisse. Und mit Machtverhältnissen meine ich nicht nur die Größe, einkommensmäßig, nicht nur die Größe bevölkerungsmäßig, sondern auch die Verschiebung wirtschaftlicher Entwicklungen in der Welt. Europa hat über viele Jahrzehnte den wirtschaftlichen Prozess, die wirtschaftliche Entwicklung in der Welt entscheidend bestimmt. Europa kämpft nach meiner festen Überzeugung in den nächsten 5, maximal in den nächsten 10 Jahren darum, ob wir auch nur annähernd eine vergleichbare ökonomische und politische Rolle spielen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Und Nachhaltigkeit zeigt sich auch an anderen Beispielen, auf die ich aber heute nicht eingehen kann und auch gar nicht eingehen will. Davon hat Stefan Holter-Pförtner Themen angesprochen, und ich will nur 3 benennen, damit mir nicht hinterher vorgehalten wird, ich hätte sie nicht gesehen. Es ist zum einen der Klimawandel und die weltweite Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Ich will darauf nicht näher eingehen, aber ich will nur die Anmerkung machen, wir betreiben nach wie vor in einer Weise Raubbau mit unserem Klima, mit unserer Natur, denen Grenzen gesetzt werden müssen. Zum Zweiten ist es der demografische Wandel. Du hast darauf hingewiesen, welche Veränderungen es bedeutet für die sozialen Versicherungssysteme. Ich will den demografischen Wandel nur ansprechen unter dem Gesichtspunkt der Veränderung unserer Städte, unserer Gemeinden und der ländlichen Räume. Wenn heute, und Sie können sich das in den neuen Bundesländern ansehen, verglichen mit 1990 nur noch 20% der Anzahl der Kinder eingeschult werden, dann kann ich Ihnen breite Landstriche in den neuen Bundesländern zeigen, die im Grunde genommen Orte sind, in denen über 70-Jährige leben, aber in denen die Jüngeren, die die Schule verlassen haben, ihre Orte verlassen. Wir werden uns aber eine völlig veränderte Stadtpolitik und auf veränderte Verhältnisse einzustellen haben. Und drittens ist es die Globalisierung. Die Welt wächst immer stärker zusammen, wirtschaftlich, politisch und ökologisch. Nationale Politik findet damit immer größere Grenzen, obwohl alle nationalen Regierungen in ihren Ländern eigentlich immer stärker deutlich machen wollen, dass sie in einer globalisierten Welt diese globalen Entscheidungen mittreffen. Wie muss angesichts dieser Herausforderung verantwortliche Politik aussehen? Ich wollte auf drei Beispiele eingehen. Ich wollte eingehen auf die Arbeitsmarktpolitik. Ich wollte und will auch eingehen auf die Energiepolitik. Und ich will natürlich, und ich vermute, das interessiert Sie am meisten, auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa eingehen. In dieser Woche werden nach meiner Überzeugung grundlegende Weichenstellungen in Europa neu entschieden. Deshalb will ich mich bei den beiden ersten Themen kurz fassen, bei der Arbeitsmarktpolitik und bei der Energiepolitik. Nachhaltigkeit und Arbeitsmarktpolitik hat in Deutschland dazu geführt, dass wir innerhalb weniger Jahre eine sehr erfreuliche, ich würde sogar sagen, eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen haben. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 2,7 Millionen und ist die geringste seit 20 Jahren. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Und uns ist es gelungen, die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland in den vergangenen 5 Jahren zu halbieren. Und es ist etwas gelungen, was es seit 40 Jahren in Deutschland im Blick auf den Arbeitsmarkt nicht gegeben hat. Die Langzeitarbeitslosigkeit geht erstmals seit den 70er Jahren zurück. Und sie geht deshalb zurück, weil wir Strukturen neu geordnet haben. Aber nicht nur, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, sondern auch die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist auf dem höchsten Stand, den es jemals in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland gegeben hat. Und wir durchbrechen vermutlich in den nächsten Monaten bei der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Und das ist die eigentliche Zahl, die für uns bedeutsam ist, vermutlich in wenigen Monaten auch den Höchststand, der jemals im Bereich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland gemessen worden ist. Und das alles trotz der schweren weltwirtschaftlichen Krise, die wir auch in Deutschland im Jahre 2008 und 2009 und speziell in Deutschland des größten Konjunktureinbruches in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen hatten. Und ich glaube, dass diese enorm gute Entwicklung auf nachhaltige Politik zurückzuführen ist, weil wir Strukturen komplett neu geordnet haben. Im Blick auf die Krisenbewältigung haben wir, wie ich finde, flexibel reagiert und wir haben Fehler vergangener Krisenbewältigungen behoben. Wir haben nämlich die flexiblen Instrumente, die in der Regel auch nach der Krise weiter gegolten haben, zurückgenommen und damit die gesamtstaatlichen Aufgaben tatsächlich im Wesentlichen auf die Krisenjahre beschränkt. Wir haben mit dem Instrument der Kurzarbeit und der Veränderung dieses Instrumentes, in dem der Staat in der Spitze bei über 2 Millionen Menschen sowohl die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber als auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer übernommen hat, sichergestellt, dass auf dem Höhepunkt der Krise in Deutschland keine Massenarbeitslosigkeit eingetreten ist. Wir haben den Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt. Und ich will das auch nur an dieser einen Zahl deutlich machen. Von 6,5% auf 3%. Das hört sich wenig an. Das ist eine Entlastung der Lohnnebenkosten in Deutschland pro Jahr von 28 Milliarden Euro. Und diese Entlastung ist im Wesentlichen gelungen in der Krise und wir haben sie so ausgestaltet, dass die Sozialversicherungsbeiträge nach der Krise nicht angehoben werden mussten. Die Bundesagentur für Arbeit wird bereits im nächsten Jahr zum ersten Mal wieder Überschüsse erwirtschaften und das bei einem Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 3%. Es ist der geringste Arbeitslosenversicherungsbeitrag in Deutschland seit 35 Jahren. Und schließlich, da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone und es muss auch offen angesprochen werden. Und schließlich sind die Hartz-IV-Reformen der rot-grünen Bundesregierung richtig gewesen, weil es ein System vorher gegeben hat, das nicht genügend Anreize gegeben hat, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Und deshalb waren die Hartz-IV-Reformen, so bestritten wie sie waren, richtig. Und schließlich sind die Arbeitsmarktinstrumente, also die Instrumente, die die Bundesagentur vor Ort einsetzt, so flexibilisiert worden, dass nicht irgendein Bundesgesetzgeber diese Instrumente vorschreibt, sondern wir haben sie so flexibilisiert, dass jede Arbeitsagentur in jeder Stadt, in Essen, in Mülheim, in Oberhausen, diese Instrumente stadtbezogen, speziell für die Arbeitslosigkeit in der jeweiligen Stadt so ausgestalten kann, dass der Bundesgesetzgeber nicht hereinredet. Und deshalb werden Gelder heute viel effizienter eingesetzt, weil kein Bundesgesetzgeber den jeweiligen Arbeitsmarkt vor Ort so gut einschätzen kann wie eine Arbeitsagentur. Ich will das zweite Thema ansprechen, Nachhaltigkeit und Energiepolitik. Die Ereignisse von Fukushima haben wir alle, ich glaube, entsetzt zur Kenntnis genommen. Ich will nur einmal darauf hinweisen, obwohl nicht mehr darüber berichtet wird. 3 der 4 Reaktoren in Fukushima, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken, befinden sich immer noch im Zustand, den Sie alle aus der Berichterstattung kennen. Und es ist bis heute nicht gewährleistet, ob es tatsächlich den Japanern am Ende gelingt, diese 3 Reaktoren über übrigens Jahre weiter so zu kühlen, dass der eigentliche GAU, der zu befürchten steht, nicht eintritt. Was hat Fukushima verändert? Fukushima hat im Wesentlichen verändert, dass alle bisherigen Katastrophen in Kernkraftwerken entweder auf menschliches oder technisches Versagen oder, wenn man an Tschernobyl denkt, an beides, auf technisches und menschliches Versagen zurückzuführen war. Beides hat in Fukushima nicht vorgelegen. Es gab kein menschliches Versagen in Fukushima. Es gab kein technisches Versagen in Fukushima, zumindest nicht in der eigentlichen Anlage. Das, was die Welt verändert hat, war, dass ein äußeres Ereignis in Fukushima diese Katastrophe herbeigeführt hat. Und ich will jetzt hier auf Details nicht eingehen. Wir haben in Deutschland Reaktoren gebaut, die zumindest in Teilen baugleiche Elemente aufweisen und die von daher uns in die Lage versetzt haben oder gezwungen haben, sofort 8 Kraftwerke in Deutschland nie wieder ans Netz gehen zu lassen. Mir hat man erzählt, dass nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung das Restrisiko für einen atomaren Unfall bei 100.000 Jahren liegt. Ich lebe, erkennt man noch nicht 100.000 Jahre, aber in meinem Lebenszyklus hat es 3 Katastrophen in Reaktoren gegeben, die zum Super-GAU hätten führen können. Deshalb waren wir der Auffassung, dass wir unsere Entscheidungen revidieren müssen. Deshalb haben wir entschieden, übrigens in einer gemeinsamen Linie von Bund und allen 16 Bundesländern, gab ja Einvernehmen in dieser Frage, deshalb haben wir beschlossen, die Kernenergie im Jahre 2022 in Deutschland im Sinne der aktiven Nutzung zu beenden. Die Nachsorge wird uns ohnehin über viele Jahrzehnte, über viele Jahrhunderte weiter beschäftigen. Was sind jetzt die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind, dass wir die Stromnetze zügiger, schneller ausbauen müssen, dass die erneuerbaren Energien schneller einen größeren Anteil an der Stromversorgung übernehmen müssen und schließlich, dass die Energieeffizienz in Deutschland, und da liegt der eigentliche Schlüssel, substanziell verbessert werden muss. Und deshalb haben wir beschlossen, 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr in die Effizienzsteigerung beim Energieverbrauch auszugeben, insbesondere bei der Gebäudesanierung. Und wir haben beschlossen, durch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten nochmal 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Abschreibungsmöglichkeiten zu ermöglichen, um die Energieeffizienz im Gebäudebereich im Wesentlichen zu verbessern. Und deshalb will ich dazu 2 Anmerkungen machen. Die erste, wenn Bürgerinitiativen, die früher gegen Kernkraft waren, sich jetzt umwandeln in Initiativen gegen den Netzausbau, dann sage ich, für mich habe ich dafür absolut kein Verständnis. Weil wir werden unsere eigentlichen Probleme nur auch über einen gesteigerten Netzausbau lösen können, wenn beispielsweise die großen Windkraftanlagen in der Nordsee und Ostsee, die ja zum Teil gerade jetzt gebaut werden, eine erste ist ja vor wenigen Monaten in Betrieb genommen worden, wenn dieser Strom, der im Norden nicht benötigt wird, in die industriellen Zentren hier nach uns oder auch nach Süddeutschland transportiert werden. Meine zweite Anmerkung ist, und das muss man im Ruhrgebiet sagen, wir werden ohne Kohle und Gas die Energiewende nicht schaffen. Wir müssen bis zum Jahre 2020 zusätzliche Kraftwerksenergie in einer Größenordnung von circa 10 Gigawatt in Deutschland ans Netz nehmen, wenn überhaupt wir dazu in der Lage sein wollen, den Anteil der regenerativen Energien bei der Stromerzeugung von derzeit 20% auf 35% steigern zu können. Weil wir Grundlastanlagen brauchen, die die Voraussetzung dafür schaffen, diese regenerativen Energien überhaupt ins Netz liefern zu können. Und deshalb werden wir zusätzliche Gaskraftwerke und deshalb werden wir zusätzliche Kohlekraftwerke bauen müssen. Da wir hier in Nordrhein-Westfalen sind, erlaube ich mir eine Anmerkung natürlich auch dazu. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, und Nordrhein-Westfalen ist doch ein Kohleland, endlich ein klares Bekenntnis für das Kraftwerk in Datteln abgibt. Und die dritte und letzte Anmerkung dazu: Wir werden die CCS-Technologie nicht nur in Deutschland zulassen müssen, sondern wir werden sie auch in großtechnischen Anlagen anwenden müssen, wenn Kohleenergie auf absehbare Zeit in Deutschland überhaupt eine Zukunft haben will. Und ich sehe jetzt gerade bei der Verabschiedung des CCS-Gesetzes, dass wir größte Schwierigkeiten haben, obwohl dieses Gesetz im Bundestag verabschiedet worden ist, im Bundesrat dafür überhaupt die Zustimmung zu bekommen, weil Bundesland für Bundesland für Bundesland uns erklärt, dass es genau diese Speichertechnologie überall haben will, aber nicht im eigenen Bundesland. Und so werden wir die Energiewende nicht schaffen. Wir werden die CCS-Technologie zulassen müssen und wir werden damit auch Speicherkapazitäten schaffen und zulassen müssen, die uns dann auch die Erforschung dieser Technologie ermöglicht. Und ich würde mir auch von einer Regierung in Brandenburg, von einer Regierung in Sachsen und von einer Regierung in Nordrhein-Westfalen, das sind nämlich alle drei Kohleländer, wünschen, dass sie dieses Gesetz unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meinem dritten Teil möchte ich glaube, auf die zentrale Herausforderung eingehen, die wir ja nicht nur in diesen Tagen lösen müssen, sondern von der ich behaupte, es ist im Nachkriegseuropa, im Nachkriegsdeutschland das größte Problem, das es zu lösen gilt. Und es ist deshalb das größte Problem, weil einerseits wir eine große Staatsschuldenkrise ja nicht nur in Europa, nicht nur in den Euro-Staaten, sondern auch in anderen Teilen der Welt haben und auf der anderen Seite wir jetzt etwas nachholen müssen, was es zum Zeitpunkt der Währungsunion und der Einführung des Euros politisch nicht möglich war umzusetzen. Die eigentliche Divergenz, die zu den Veränderungen in den Märkten geführt haben, ist ja der Unterschied, dass man auf der einen Seite eine Währungsunion hat, aber auf der anderen Seite keine politische Union, die sozusagen das politische Gegenüber der Währungsunion ist. Alle Nationalbanken der Welt, hinter denen Währungen stehen, haben immer ein politisches System, das als geschlossenes politisches System dahinter steht und aus dem dann aus einem abgestimmten Verhalten der jeweiligen nationalen Notenbank und von politischen Entscheidungen auf solche Krisen reagiert werden kann. Wir haben einen solchen Mechanismus in Europa nicht. In Europa müssen wir, und wir haben das doch alle schmerzvoll beim EFSF gerade hinter uns gebracht. Beim EFSF mussten 27 nationale Parlamente zustimmen. Und 17 nationale Parlamente mussten zusätzliche Entscheidungen treffen, um Garantien für diesen EFSF, der eigentliche Schirm ist, über den wir gerade aktuell reden, abgeben zu können. Das ganze Manöver hat unendlich lange gedauert. Und nun kann man nicht nationale Parlamente abschaffen, ganz im Gegenteil, dafür will ich auch nicht eintreten, sondern man muss eine politische Union schaffen, die zu schnelleren Entscheidungen kommt. Und nur durch die Konstruktion des EFSF ist es uns überhaupt möglich gewesen, Volksbefragungen und Volksentscheide in den 17 Euro-Staaten quasi auszuschließen. Man stelle sich vor, wir hätten eine andere Form des Vertrages gewählt, dann hätte das Ganze noch mit Volksentscheiden zusätzlich begleitet werden müssen. Ich würde mal sagen, bis die Entscheidungen da gewesen wären, hätten die Märkte den Euro wahrscheinlich endgültig in eine noch schwierige Situation gebracht. Und aus diesem Beispiel können Sie ersehen, wo das eigentliche Problem liegt. Unser Problem liegt darin, dass wir innerhalb der Währungsunion keine politischen Instanzen haben, die auf schwierige Entscheidungen in den Märkten relativ schnell und wirkungsvoll politisch reagieren können. Und um Ihnen die Probleme mit einigen wenigen Zahlen deutlich zu machen, will ich nur mal darauf hinweisen, welche Anleihen alleine im nächsten Jahr bei den Euro-Staaten fällig werden. Allein im kommenden Jahr werden in Deutschland, nur für Deutschland, 310 Milliarden Euro Staatsanleihen fällig. In Frankreich sind es über 290 Milliarden und im gesamten Gebiet der Währungsunion werden 1,396 Billionen Euro an Staatsschulden in 2012 fällig bzw. umgeschuldet werden müssen. Darf Sie nicht überraschen, das ist in etwa eine Durchschnittszahl bei einer 10-jährigen durchschnittlichen Finanzierung innerhalb der 17 Euro-Staaten. Darum war es so wichtig, dass wir übrigens in Deutschland damals in der Großen Koalition in 2009 zunächst erstmal unsere nationalstaatliche Schuldenbremse im Grundgesetz festgeschrieben haben. Weil wir heute in Europa damit argumentieren können, dass wir in den anderen europäischen Staaten vergleichbare Regelungen brauchen. Und ich weiß, wovon ich rede. Die Umsetzung dieser Schuldenbremse im Grundgesetz hat uns eine Menge abverlangt. Es ist alles vergessen. Aber im letzten Sommer musste dieses Bundeskabinett ein Sparpaket von über 80 Milliarden Euro beschließen, um überhaupt die Schuldenbremse und das Erreichen des Ziels der Schuldenbremse sicherstellen zu können. Ich will aber auch auf andere Punkte eingehen. Wir müssen die Zinslasten in den nationalstaatlichen Haushalten senken. Und jetzt wollen wir gar nicht zu den anderen gucken. Schauen Sie sich die Zinslast der Bundesrepublik Deutschland an. Die Zinsausgaben im Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland sind der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Mit über 40 Milliarden Euro. Bei einem Haushalt von rund 300 Milliarden Euro. Es gibt in Europa eigentlich kaum ein Land, das einen ausgeglichenen Haushalt hat. Doch ein Land habe ich vergessen. Tu den Esten etwas Unrecht. Estland hat in Europa als einziges Land einen ausgeglichenen Haushalt. Nun schätze ich die Esten sehr, aber ihr gesamtwirtschaftliches Gewicht in der Europäischen Union, ich will mich vorsichtig ausdrücken, ist überschaubar. Und in Deutschland gibt es seit Ende der 60er Jahre keinen einzigen ausgeglichenen Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland. Egal, wer regiert hat. Und da liegt unser eigentliches Problem. Und deshalb müssen wir bei der Einhaltung der Schuldenbremse in Deutschland, und das ist das Ziel dieser Regierung, wir müssen bis zum Jahre 2016 den Haushalt ausgleichen, nach den Zahlen, die wir jetzt gerade in der vergangenen Woche mit dem Bundeshaushalt 2012 beschlossen haben, werden wir dieses Ziel sogar schon im Jahre 2015 erreichen. Aber dann ist es der erste ausgeglichene Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland seit circa 50 Jahren. Und deshalb wundere ich mich immer, wenn wir bestimmte politische Debatten führen, weil manche Debatte wird ja geführt unter dem Vorwand, man dürfe dieses oder jenes nur machen, wenn man dafür keine Schulden aufnimmt. Ja, dann hätten wir seit 50 Jahren verschiedene Sachen gar nicht machen dürfen, nach der Sinnlogik. Es ist nur vergessen, seit 50 Jahren haben wir in Deutschland keine ausgeglichenen Haushalte, bis wir im Jahre 2015 hoffentlich den ersten ausgeglichenen Bundeshaushalt wieder haben werden. Nun will ich Ihnen aber auch Mut machen, damit man jetzt von diesen Zahlen nicht so erdrückt wird. will ich Ihnen auch einige Entwicklungen aufzeigen, und das zeigt die ganze Ambivalenz unserer Situation. Was hat sich eigentlich mit der Veränderung des Euros getan? Und da will ich mal eingehen mit einigen wenigen Beispielen auf die Zinslastquote in den europäischen Ländern des Euros. Die Zinslastquote, also das Verhältnis der Zinsausgaben zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt, liegt in den Euro-Ländern trotz, und jetzt rede ich über die aktuellen Zahlen, trotz der Steigerungen der jüngsten Vergangenheit noch immer deutlich unter den Belastungen vor der Eurozeit. So muss Italien heute im Durchschnitt etwas unter 5% Zinsen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt zahlen. In den 90er Jahren, da gab es den Euro nicht, waren es noch mehr als doppelt so viel. Und auch in Spanien, um ein zweites Beispiel zu nennen, hat sich die Zinsbelastung gegenüber der Vor-Euro-Zeit mehr als halbiert. Im gesamten Währungsraum ist die Zinsbelastung von 5,6% im Zeitraum von 1992 bis 1996 auf aktuell, und das sind die aktuellen Zahlen, die schon als sehr hoch angesehen werden, auf 3% des BIPs gesunken. Und warum sage ich das? Ich sage es, weil ich manche Form der Berichterstattung ein bisschen hinrücken will in eine realistische Betrachtungsweise. Ja, wir zahlen aktuell in vielen Mitgliedstaaten des Euros höhere Zinsen, aber ja, wir zahlen in vielen dieser Staaten immer noch etwa die Hälfte dessen, was dieselben Staaten vor Einführung des Euros gezahlt haben. Und das zeigt, dass wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, wir auch wieder zu einer vernünftigen Situation kommen können. Und das eigentlich Überraschende der ersten Jahre des Euros war doch, dass die sogenannten Märkte in etwa der ersten 8 Jahre des Euros die unterschiedlichen Staatsschuldensituationen in den Euro-Ländern überhaupt nicht berücksichtigt haben. In den ersten 8 Jahren hatten wir, egal ob in Italien, egal ob in Griechenland, egal ob in Deutschland, im Wesentlichen dieselben Zinsen. Und irgendwann haben die Märkte das Vertrauen in politische Entscheidungen, zunächst in den Nationalstaaten und später in die Entscheidung in Europa, verloren. Und deshalb müssen wir, ich behaupte, noch in diesem Jahr gezielte Veränderungen der europäischen Verträge vornehmen. Ohne die Schaffung einer politischen Union, ohne eine Änderung der Verträge, werden wir das Vertrauen der Märkte in den Euro und in Europa nicht zurückgewinnen. Mit anderen Worten, die Krise zwingt uns jetzt, die Fundamente für eine Stabilitätsunion zu gießen, die diesen Namen auch verdient. Zu einer solchen Stabilitätsunion gehört erstens in den Mitgliedstaaten mehr Haushaltsdisziplin. Dazu benötigen wir effektive, abgestufte Reaktionen, weil die Vorschriften hat es schon in der Vergangenheit gegeben, hat sich nur keiner dran gehalten. Und vor allem gab es keinen, der sie wirksam sanktionieren konnte. Und deshalb müssen wir nicht nur ein abgestuftes Reaktionssystem aufbauen, sondern es muss automatische, nicht mehr von der Politik zu beeinflussende Reaktionen geben. Es muss ein Automatismus in Gang gesetzt werden. Und dieser Automatismus darf nicht erst in Gang gesetzt werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dieser Automatismus muss bereits präventiv in Gang gesetzt werden. Also bei Staaten, die vielleicht heute noch ein Defizit von 2% des BIPs haben. Die Konvergenzkriterien schreiben ja vor, höchstens 3. Denen muss schon präventiv gesagt werden, eure Entwicklung geht in die falsche Richtung. Und diejenigen, die die Kriterien nicht einhalten, müssen sanktioniert werden. Und deshalb brauchen wir einen solchen Sanktionenmechanismus. Deshalb ist langfristig der europäische Stabilitätsmechanismus, der sogenannte ESM, so wichtig, um in Notsituationen reagieren zu können. Deshalb brauchen wir kurzfristig den EFSF, der ja gerade vor wenigen Wochen im Deutschen Bundestag ratifiziert und in Europa verankert worden ist. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs zusätzlich den Euro-Plus-Pakt beschlossen. Endlich sind Fragen der Wettbewerbsfähigkeit Chefsache. Die sind früher immer im Wettbewerbsrat behandelt worden. Und der Wettbewerbsrat ist in der Regel der Rat, in dem die Finanzminister oder die Wirtschaftsminister in Europa zusammenkommen. Die haben sich wunderbar unterhalten. Es war aber immer ohne Konsequenzen. Und deshalb ist es wichtig, diese Frage auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs in Europa zu heben, damit dann über den Euro-Plus-Pakt auch kurzfristig reagiert werden kann. Jetzt wird in diesen Tagen, natürlich auch in diesem Wochenende, es war ja beherrschend in den Medien, immer wieder die Frage der Haftung diskutiert. Ich kann Ihnen da die Haltung der Bundesregierung klipp und klar sagen, wir sind für eine Stabilitätsunion, wir sind aber gegen Eurobonds, die am Ende eine Vergemeinschaftung der Schulden bedeuten, die, um es mal juristisch auszudrücken, übrigens auch noch eine gesamtschuldnerische Haftung bedeuten. Das heißt, wir würden für die Schulden der anderen 16 gesamtschuldnerisch einstehen, bevor mögliche Gläubiger an anderen versuchen, ihre finanziellen Forderungen zu befriedigen. Und das alles ohne politische Konsequenzen. Und deshalb sagen wir klipp und klar, wir halten den Weg der Eurobonds für falsch. Wir lehnen Eurobonds ab. Wir brauchen jetzt die Vertragsänderung mit klaren Mechanismen, weil wir dann der Auffassung sind, dass die Märkte dieses honorieren und dass wir Mitgliedstaaten auch bestrafen können, die die Kriterien nicht einhalten. Und genau das brauchen wir in Europa. Die Bundesregierung lehnt deshalb Eurobonds weiter strikt ab, auch wenn sie, und da gibt es ja jetzt Wortgeschöpfe, auch wenn sie Stabilitätsbonds, Elitebonds, und ich bin fast geneigt zu sagen, oder wenn sie James Bond genannt würden, wir lehnen diese Bonds ab, weil sie am Ende diejenigen, die versuchen, sich nach den Kriterien zu verhalten, bestrafen, und diejenigen privilegiert, die die Regeln nicht einhalten. Und es wäre ein auf den Kopf stellen dessen, was richtig ist. Und deshalb muss am kommenden Freitag diese Vertragsänderung in Europa ermöglicht werden. Jetzt stehen wir vor einer Schwierigkeit. Vertragsänderungen in Europa bedürfen wiederum in der Regel der Zustimmung von 27 Parlamenten und den 5 der 27 Mitgliedstaaten der entsprechenden Volksabstimmung. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass diese Vertragsänderung mit einem Anhang zum Vertrag über die Währungsunion gelöst werden kann, weil er dann interpretiert werden kann als eine Vertragsergänzung, sodass die Ratifizierung relativ zügig umgesetzt werden könnte. In diesem Zusammenhang fällt übrigens ja auch häufig immer der Begriff der Fiskalunion. Ich will darauf jetzt nicht rumreiten, aber ich will einmal den Versuch unternehmen, um Ihnen zu erklären, was mit der Fiskalunion verbunden wird. Mit der Fiskalunion jetzt im guten Sinne wird leider weniger öffentlich das Verfahren einer europäischen Schuldenbremse diskutiert. Mit anderen Worten die Frage, was passiert, wenn ein Land gegen die europäischen Stabilitätswerte verstößt, das berühmte 3%-Kriterium bei der Neuverschuldung, aber was übrigens völlig ignoriert wird, und den Schuldenstand von 60% des BIPs. Wir haben übrigens über viele Jahre beide Kriterien nicht eingehalten, auch in Deutschland nicht. Wir halten auch derzeit aktuell, um nicht drum rumzureden, das 60%-Kriterium nicht ein. Die Gesamtverschuldung der Bundesrepublik Deutschland liegt derzeit, ist erhöht worden durch die Bekämpfung der Krise in Deutschland, im Wesentlichen in den Jahren 2008 und 2009, auf etwa 83%. Kann Sie da aber beruhigen, wir werden in den nächsten 5 Jahren auf etwa 70% zurückgehen. Und unser Ziel ist bis zum Jahre 2019, und da haben wir einen eisernen Abbaupfad, dieses 60%-Ziel einzuhalten. Es kann gelingen, aber es erfordert Jahr für Jahr eine ungeheure Disziplin. Und das wird mit Fiskalunion gemeint. Mit Fiskalunion wird gemeint die Verankerung der Schuldenbremse in den 17 Euro-Staaten, nach Möglichkeit sogar in den 27 EU-Staaten, weil man am Ende ohne diese nationalstaatlichen Schuldenbremsen die Euro-Krise und die Staatsschuldenkrise bei den Mitgliedstaaten nicht in den Griff bekommen wird. Ich will zurückkommen zur Stabilitätsunion und auf die institutionelle Architektur noch ganz kurz eingehen. Die Eurozone muss enger mit denjenigen Mitgliedstaaten verzahnt werden, die den Euro nicht als ihre Währung eingeführt haben. Und jetzt werden Sie fragen, warum? Weil sonst Europa auseinanderbricht. Denn wir müssen als Kontinent insgesamt im globalen Wettbewerb bestehen. Und am einfachsten ist das, was ich damit ausdrücken wollte, an einem einzigen Beispiel erklärt. Allein ein Blick auf die Bedeutung des Finanzplatzes London für ganz Europa macht deutlich, was ich meine. Wir werden Europa am Ende erfolgreich nicht ausgestalten können, wenn wir glauben, die politische Entwicklung nur im Euro-Europa vorantreiben zu können. Europa wird auseinanderbrechen. Und deshalb ist es wichtig, den Bogen zu schlagen, unabhängig von der Frage, ob ein EU-Mitgliedsland den Euro eingeführt hat. Übrigens, viele wollen das ja, können es aber nicht, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und trotzdem müssen wir den Bogen zu diesen Ländern schlagen, sonst wird Europa in der Welt nicht die Bedeutung spielen. Und schauen Sie sich doch als Beispiel die Teilnahme der Teilnehmer am G20-Treffen an. Die Bundeskanzlerin erzählt immer ein schönes Beispiel. Da sitzt ihr der chinesische Ministerpräsident gegenüber und der vertritt 1,3 Milliarden Menschen. Da sitzt ihr der indische Ministerpräsident gegenüber, der vertritt 1 Milliarde Menschen. Und da sitzen die Europäer mit Frankreich, mit Italien, mit Deutschland. In der Regel versucht auch der europäische Kommissionspräsident daran teilzunehmen. Und wenn Sie alle 27 europäischen Mitgliedstaaten nehmen, vertreten gerade mal 480 Millionen Menschen 5 oder 6 Teilnehmer am G20-Treffen. Das werden wir auf Strecke nicht aushalten. Das werden die anderen übrigens auch nicht zulassen. Und deshalb muss dieser Schritt der Änderung der europäischen Verträge jetzt gelingen, weil wir in Europa am Ende begreifen müssen, dass in einem Europa der 27 wir alle, auch wir in Deutschland, am Ende überhaupt nur annähernd eine Rolle spielen können, wenn unsere Interessenwahrnehmung in Europa so organisiert wird, dass sie in der Welt überhaupt gehört wird. Weil was nützt uns die beste Interessenvertretung, wenn wir nicht wahrgenommen werden? Und deshalb muss diese Balance zwischen den 17 Euro-Mitgliedstaaten und den 27 EU-Mitgliedstaaten, die muss unter allen Umständen eingehalten werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir gerade eine Zeitenwende in Europa erleben. Ich glaube, dass sich Europa innerhalb weniger Monate politisch verändern wird. Wir werden einen Integrationsschritt in Europa bekommen, den Adenauer und Kohl immer erträumt haben, den Kohl und Schröder für richtig gehalten haben, aber beide damals jeweils nicht umsetzen konnten, weil dafür die politischen Mehrheiten sowohl bei uns in Deutschland, aber auch in Europa nicht zu erzielen waren. Und wir müssen jetzt die Krise nutzen, um das voranzubringen, was übrigens diese Gründungsväter immer gewollt haben. Sie haben am Ende immer auch davon geträumt, in Europa eine Institution zu bekommen, die die Interessenwahrnehmung für uns alle wahrnimmt. Und deshalb glaube ich, dass die Krise eine Chance ist. Und wenn diese Krise von den Staats- und Regierungschefs am kommenden Freitag richtig aufgegriffen wird, dann werden wir am kommenden Freitag eine 27-0 Entscheidung bekommen für die Veränderung der europäischen Verträge, obwohl wir im Kern die Verträge für die 17 Euro-Staaten in der Währungsunion als ersten Schritt kolossal verändern. Nach unserer Auffassung brauchen wir dafür die Zustimmung aller 27 Staaten, weil nach unserem Verständnis potenziell am Ende alle 27 Staaten, wann immer das sein wird, auch die Möglichkeit haben müssen, Euro-Mitgliedstaat zu werden. Und deshalb muss man diese Frage jetzt und kurzfristig klären. Und man darf keine Formelkompromisse eingehen, nur weil man glaubt, kurzfristig politische Erfolge zu haben. Europa ist stark, der Euro ist stark, aber wir werden diese Krise, die eine Staatsschuldenkrise ist, nur bewältigen können, wenn wir jetzt Mechanismen implementieren, die uns die Chance geben, diese Staatsschuldenkrise in den nächsten 10 bis 20 Jahren erfolgreich zu bewältigen. Und wenn nicht hier im Ruhrgebiet, wo ja immer auch Krisensituationen zu gewaltigen Veränderungen beigetragen haben, die ohne Krisen wahrscheinlich so nicht gekommen wären. Wenn ein solches Verständnis nicht hier im Ruhrgebiet da wäre, würde ich mich wundern. Ich glaube, dass wir am kommenden Freitag tatsächlich ein geschichtliches Ereignis erleben werden, in dem zentrale Grundlagen der Europäischen Union und der Währungsunion verändert werden. Und ich halte es für gut, dass heute die Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten und aber auch in den vergangenen Tagen und auch in den nächsten Tagen in der Konsultation mit anderen Staats- und Regierungschefs der Weg einer einvernehmlichen Regelung gegangen wird, die Europa nicht aufteilt in ein Europa der 17, sondern die Europa begreift als ein Europa der 27 und wo übrigens, das wissen die wenigsten, am kommenden Freitag auch die Aufnahme des 28. europäischen Mitgliedstaates, nämlich von Kroatien, unterzeichnet werden wird. Herzlichen Dank.